ARD Sounds.
Es ist ein großer Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.
Das war König Charles bei seinem ersten Staatsbesuch als König 2023 in Deutschland und hält eine historische Rede im Bundestag, fast ganz auf Deutsch. Staatsbesuche sind eine der wichtigsten Verpflichtungen der Royals. Über die Bedeutung dieser Besuche, ob und welchen Einfluss ein König oder eine Königin haben kann, das hört ihr in dieser Folge.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo zusammen, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Annelies royale Welt zu hören. Willkommen auch an alle, die zum ersten Mal hier sind. Ich bin Annelie Malun und die royalen Themen sind meine Leidenschaft. Und als Royalexpertin covere ich diese Themen für die ARD in Radio, TV und in meinem Podcast. Und für diese Folge habe ich mir Gerhard Dannemann eingeladen. Ein Experte, ich sage mal, für Staatsbesuche der englischen Royals. Hallo, Herr Dannemann.
Guten Tag, Frau Malun.
Herr Dannemann, ich habe ja gesagt, Sie kennen sich gut aus. Sagen Sie mal bitte uns, warum?
Gut, also ich war lange Direktor des Großbritannien-Zentrums der Humboldt-Universität und hatte dort einen Lehrstuhl für Recht, Politik und Wirtschaft Großbritanniens. Und ich habe selber 11 Jahre in Großbritannien gelebt und dort eben an britischen Universitäten gelehrt.
Also Sie kennen sich bestens aus und Sie haben ja auch einige Staatsbesuche erlebt, denn Sie waren ja auch in einer besonderen Funktion, wenn ich jetzt gerade an König Charles denke, 2023 in Berlin, ne?
Ganz genau. Also bei dieser Rede, die Sie eingespielt haben, da saß ich im Publikum und habe mit applaudiert. Damals war ich eben Direktor des Großbritannien-Zentrums und bin da in mehrere dieser Teile dieses Besuchs involviert gewesen. Ich war bei dieser Rede im Bundestag, bei dem Staatsbankett und dann noch in Hamburg. Da gab es auch noch eine Feierlichkeit.
Und Sie sitzen ja jetzt in einem Studio von Deutschlandradio in Berlin und wir treffen uns quasi virtuell über Leitung. Wir sehen uns leider nicht, denn nachher gibt es ja eine kleine Tea Time, die habe ich ja immer in meinem Podcast. Und das ist immer schade, wenn die Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin zugeschaltet sind. Aber Sie haben sich schon vorbereitet, gell?
Das habe ich, ja.
Ah, sehr gut, da bin ich ja mal gespannt. Ja, Herr Dannemann, Sie haben, wie Sie es gesagt haben, einige Staatsbesucher mitbekommen. Wir haben ja diese Sätze aus der Rede von König Charles gehört. Und das war ja, wie ich gesagt habe, historisch, oder?
Ja, es war natürlich sein erster Staatsbesuch überhaupt. Geplant war eigentlich, dass zuerst Frankreich dran ist, aber da gab es Proteste, das wurde dann abgesagt. Aber der zweite Besuch wurde dann faktisch der erste und hat schon wirklich eine gewisse Bedeutung, wenn ein König, der gerade erst in das Amt gekommen ist, seinen ersten Staatsbesuch dann in Deutschland absolviert. Und er hat auch diese Rolle, wie die meisten Beobachter meinten, sehr, sehr gut ausgefüllt und tatsächlich das ausgereizt, was so ein Monarch noch machen kann.
Und es war auch eine, ich sag mal, wichtige Geste, ne?
Das war's. Also tatsächlich, er hat viel auf Deutsch gesprochen, nicht nur im Bundestag, sondern auch bei dem Staatsbankett, was ja auch dazu gehört. Er hat sich einfühlsam auf das deutsche Publikum eingelassen. Natürlich hat er diese Reden auch nicht selber geschrieben. Er wird vielleicht ein bisschen daran mitgearbeitet haben. Vorgegeben wird das Inhaltliche und auch sehr viel sonst von dem Auswärtigen Amt von Großbritannien.
An dieser Stelle will ich nochmal betonen, wir zeichnen ja vor dem USA-Staatsbesuch von König Charles und Königin Camilla auf. Und deswegen sind in dieser Folge keine aktuellen Geschehnisse drin, weil ja dieser Podcast am 3.5. zum ersten Mal zu hören sein wird. Und da waren König Charles und Königin Camilla schon in den USA. Und das Aktuelle kriegt ihr ja sowieso über ganz viele verschiedene Kanäle mit. Und ihr wisst ja, in meinem Podcast liegt der Schwerpunkt ja auf Hintergründe. Herr Dannemann, Sie haben hatten, weil ich gerade Hintergründe anspreche, Sie hatten mir was Nettes erzählt im Vorgespräch, und zwar zum Thema, ich sag mal, Kleiderordnung für Staatsbankett.
Ja, das war lustig. Also ich hatte diese Einladung bekommen, das war ja sehr nett, hatte die dick im Kalender vermerkt.
Aber sehr nett, Herr Dannemann, ist noch untertrieben. Ne?
Ja,
sehr
okay.
Nett.
Stimmt. Also selbstverständlich.
Also,
ja, das ist eine Ehre. Es war etwas flopsig vielleicht ausgedrückt. Und meine Frau, die mit eingeladen war, hat gesagt, ja, was ist eigentlich das Protokoll? Also was muss man da tragen? Und dann habe ich drauf geguckt und festgestellt, Frack. Und das ist überraschend, weil man in Deutschland fast gar keinen Frack mehr trägt, auch nicht zu solchen hohen Anlässen. Mhm. Und ein Staatsbankett, das kann tatsächlich Frack vorschreiben. In Deutschland normalerweise würde man da ein Smoking vorsehen, vielleicht sogar einen regulären Anzug, Abendkleid, Abendgarderobe für die Damen. Und dann musste ich mir tatsächlich noch einen Frack besorgen. Mhm. Ich habe dann auch auf dem Staatsbankett selber mit dem Chef des dortigen Protokolls ein Gespräch geführt. Der war zufällig irgendwo neben mir. Er hat mir damals unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, wieso wir Frack tragen müssen. Das Siegel kann ich aber schon lange brechen, weil es am nächsten Tag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen war. Ich verrate jetzt also keine Geheimnisse mehr.
Schade,
dass wir Frack tragen mussten, hing damit zusammen, dass der erste Besuch in Frankreich stattfinden sollte und die Franzosen nehmen sowas halt sehr ernst. Das wäre in Versailles gewesen und man hätte dort Frack vorgeschrieben. Und dann hat man auf der deutschen Seite gedacht, na, dann können wir da ja auch nicht drunter bleiben. Und hat Frack auf die Einladung gedruckt, und als der französische Besuch abgesagt wurde, da wollte man das natürlich nicht mehr ändern.
Okay, dann hatten Sie ein bisschen Stress, ne? Und mussten dann noch los. Den haben Sie immer noch im Schrank hängen wahrscheinlich. Vielleicht brauchen Sie ihn ja mal wieder.
Wer weiß, er hängt tatsächlich noch bei mir im Schrank.
Ja. Sie haben noch nicht gebraucht seitdem.
Nein.
Ja, und wir wollen ja über die generelle Bedeutung ja von Staatsbesuchen und die Rolle der Royals ja sprechen. Es ist ja so, dass diese Staatsbesuche natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Und jetzt gerade für den USA-Staatsbesuch, da sollen ja im Buckingham Palace Protestbriefe angekommen sein, damit König Charles diesen Staatsbesuch eben absagt. Eigentlich hätten ja die Briefe, Herr Dannemann, woanders hingeschickt werden sollen, oder?
Ja, eigentlich hätten sie an das Auswärtige Amt Großbritanniens geschickt werden sollten oder vielleicht an den Premierminister. Denn die sind zuständig für die Vorbereitungen und der König würde nicht von sich aus einen Besuch absagen. Das wäre nur der Fall, wenn die Regierung ihm das nahelegt, das zu tun.
Aber Downing Street Number 10 und eben auch, ich sag, ist ja das Außenministerium, stimmt sogar.
Ja, okay. Das heißt Foreign Commonwealth and Development Office, also das Ministerium für Äußeres, für das Commonwealth. Das sind die meisten ehemaligen Kolonien, die noch in einem Verbund mit Großbritannien stehen, in einem sehr losen Verbund. Mhm. Und außerdem ist das Entwicklungsministerium auch noch dran seit ein paar Jahren.
Also wenn man dann so die weltpolitische Lage anschaut, Sie hatten es schon gesagt, also König Charles kann nicht sagen, nee, also da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Unmöglich, oder?
Nein, das kann er nicht. Es werden diese Besuche tatsächlich von der Regierung geplant. Da gibt es zunächst ein informelles Einverständnis. Man braucht ja auch einen einladenden Staat immer. Und wenn diese Absprache sitzt, dann wird bekannt gegeben, dass der eine Staat eingeladen und der andere eben halt die Einladung angenommen hat. Und dann muss eben halt der König und vorher die Königin irgendwann die Koffer packen und dann in dieses Land reisen.
Und der Staatsbesuch, der markiert ja den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA von der britischen Herrschaft. Es ist ja interessant, dass man dann die einlädt, von denen man sich befreit hat. Ne? Das ist ja, okay, es hat sich anders entwickelt, natürlich im Laufe der vielen, vielen Jahre. Dennoch, wenn man da mal so drauf guckt, denkt man so, weil die Queen war ja 1976 zum 200. Jahrestag in den USA. Also so ein Termin, der losgelöst davon auch ist, wer gerade Staatsoberhaupt ist. Ne? Also das war ja schon auch lange vorausgesehen oder ist schon lange geplant, dass man zum 250. dann auch in die USA reist. Ne?
Ich denke mal, also das aktuelle Reiseprogramm für die Staatsbesuche wird eher mittelfristig vorgelegt, aber nicht schon 5 oder 10 Jahre im Voraus. Aber das ist ganz unabhängig davon, wer Gerade Präsident der Vereinigten Staaten ist das 250-Jährige. Wäre sicher so oder so im Kalender gestanden.
Aber trotzdem kurios, oder? Dass man diejenigen einlädt, von denen man sich gelöst hat. Ne?
Ja, kann man so sehen. Obwohl das Verhältnis sich ja in den letzten 250 Jahren deutlich gebessert hat. Und wenn man jetzt mal ein bisschen vom Tagesgeschehen absieht und den allerjüngsten Verwerfungen, die politische, aber auch militärische und sonstige sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und dem Vereinigten Königreich sehr, sehr eng war.
Aber trotzdem, es gab ja diese abfälligen Bemerkungen, unter anderem über die militärischen Fähigkeiten Großbritanniens seitens Trump, also die Kritik oder sich einzumischen, beispielsweise, dass er gesagt hat, dass der Bürgermeister von London schlecht sei. Also es sind ja schon so eine, ich sag mal, Überschreitung der Grenzen. Da kann doch König Charles an der Stelle ja so ein bisschen, ich sag mal, diplomatisch einschreiten, oder?
Ja, es wäre jetzt nicht der Job des Königs, hier eine diplomatische Verwerfung durch eigene Verhandlungen zu lösen. Aber er steht halt doch über den Dingen. Und ich könnte mir vorstellen, da Trump eine gewisse Schwäche für alle möglichen Monarchenherrscher hat und auch in der Vergangenheit für das britische Königshaus, dass er jetzt diese Kontroverse nicht neu aufflammen lässt, während der König zu Besuch ist. Aber im Moment prophezeien wir ja, das wird sich dann erweisen, ob dem auch wirklich so war.
Und Donald Trump war ja schon zweimal in Großbritannien. Beim ersten Mal hat ja die Queen, also Queen Elizabeth, noch gelebt. 2019 war das und es war ihr letzter Staatsgast, der bei ihr zu Besuch war und auch schon in der ersten, das war die erste Amtszeit von Trump, war er ja auch schon umstritten. Aber die Queen hat ihn ja ganz souverän empfangen. Ich würde mal sagen, einen Staatsbesuch par excellence geboten. Donald Trump hat gerne damit geprahlt, dass er wohl der Lieblingspräsident der Vereinigten Staaten von Königin Elisabeth gewesen sein soll, ne?
Ja, also die Queen war eine großartige Projektionsfläche. Jeder konnte, weil sie sich auch immer sehr zurückgehalten hat, jeder konnte in sie reinlesen, was er wollte. Und das hat offensichtlich Donald Trump in sie reingelesen. Ob dem so ist, ich würde Zweifel anmelden. Aber wir sehen auch hier, dass die Queen ihre Rolle eben halt auszufüllen wusste und dass jeder nach Hause geht und denkt, er sei jetzt besonders interessant für sie gewesen. Das gehört wahrscheinlich zu den Fertigkeiten, die sie sich im Lauf ihrer sehr langen Regentschaft angeeignet hat.
Haben Sie sie mal persönlich erlebt?
Ich habe sie gesehen, nicht gesprochen, während ihres letzten Staatsbesuchs in Deutschland 2015.
Ja, da reden wir auch gleich nochmal drüber, weil ich wollte auch gerne nochmal da auch noch einen Blick drauf werfen. Und dann dieser zweite Staatsbesuch von Donald Trump im September vergangenes Jahr, 2025, da hat ein Kollege von der BBC so genannt, Windsor wurde wie ein königlicher Themenpark genutzt. Weil ja aus Sicherheitsgründen und aufgrund von Protesten konnte man das oder wollte man das nicht in London machen und auch keine Kutschfahrt, wie man es immer so schön macht auf der Mall. Ne? Das wurde dann alles verlegt nach Windsor Castle unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Also es hat ganz gut geklappt. So hat er vielleicht auch mitgenommen, dass er jetzt ein ganz privates Tête-à-Tête mit dem König in Windsor Castle hat, wo die königliche Familie zu Hause ist. Und das dann vielleicht noch sogar als was Positives mitgenommen hat.
Also man könnte es böse sagen, er hat es gar nicht gemerkt.
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber es ist eine Möglichkeit.
Ja, gut. Und wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass König Charles jetzt nicht gerade so direkt spricht bei Staatsbesuchen oder wenn es Unstimmigkeiten gibt. Ich möchte darauf hinaus auf dieses Thema Softpower, also diese sanfte Macht. Die Monarchie ist ja ein Paradebeispiel dafür, ne?
Das ist irgendwo ganz lustig, ne? Denn eigentlich ist ein Staatsbesuch da, ist die letzte offizielle Verfassungsfunktion von einem König, nämlich er ist das Staatsoberhaupt, kommt zum Tragen im Verhältnis mit anderen Ländern, im Verhältnis zum Völkerrecht. Eigentlich ist das ein Element der Machtausübung. Aber da das ja geskriptet wird von der Regierung und weil bei Staatsbesuchen heute vielleicht nicht spontan irgendwas neu verhandelt ist, was nicht schon lange, lange vorher unter den Politikern ausgemacht wird. Ist das Element eher eins der Demonstration nach außen und Präsenz? Und da kommt genau die Softpower rein.
Und das Interessante ist ja, dass eigentlich König Charles, also als er noch Prinz war, eigentlich immer kritisiert worden ist, dass er sich eingemischt hat in die Politik. Und jetzt ist es ja im Prinzip so, dass er, sagen wir mal, auch so ein bisschen ermutigt wird, sich so an diplomatischen, ich sag mal, Verhandlungen zu beteiligen. Also, dass man sozusagen in einer heftigen Zeit, weltpolitisch gesehen, dass da so auf Softpowers, auf diese sanfte Macht gesetzt wird, ne?
Ja, er schlägt leisere Töne an. Mhm. Und während er früher auch mal kontrovers in Diskussionen eingegriffen hat, als er noch Prinz war und etwas weniger Rücksicht nehmen musste, kommt das jetzt tatsächlich diese Themen wirklich eher über diese Softpower. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dem Staatsbesuch in den USA, hier sind wir wieder im Bereich der Prophetie, das weniger eine Rolle spielen wird, weil Donald Trump ja ein geradezu passionierter Klimaleugner ist und man da mit ökologischen Themen sowieso nicht sehr weit kommt. Mal sehen, was da sonst noch vielleicht an Themen durchkommen kann. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die britische Regierung einfach hier die volle Nutzung daraus ziehen will, dass ein solcher Staatsbesuch immer auch dafür da ist, Beziehungen zu verfestigen und vielleicht auch Unstimmigkeiten der Vergangenheit wieder etwas zu bereinigen.
Also eher zukunftsgewandt, sage ich jetzt mal. Ne? Aber es war ja auch immer so im Kopf der Queen drin. Ne? Also wenn ich jetzt an den Staatsbesuch denke, 1965, als sie nach Deutschland kam, auch da so ein Zeichen zu setzen, wir fangen jetzt neu an, 20 Jahre nach Kriegsende, wir gucken in die Zukunft und dass wir die Freundschaft wieder aufleben lassen und wieder verfestigen. Ne?
Ja, ganz sicher. Also ich war da extrem jung und habe keine eigene Erinnerung. Aber ich würde es auch so sehen, es war der erste Staatsbesuch von britischer Seite seit vor dem Ersten Weltkrieg. Da waren zwei Wahnsinn. Weltkriege passiert, wo Deutschland und das Vereinigte Königreich auf den unterschiedlichen Seiten standen. Und da war sicher auch einiges gerade zu rücken, auch das Verhältnis wieder zu normalisieren. Und die Queen hat damals ein Wahnsinnsbesuchsprogramm absolviert, war also in sehr, sehr vielen verschiedenen Orten, Städten, nicht nur in Städten. Und das wurde wohl auch dann entsprechend positiv aufgenommen und hat dabei geholfen, das Verhältnis zwischen Großbritannien und Deutschland wieder zu normalisieren.
Man hat ja die jubelnden Menschenmassen gesehen. Ich habe mir die Bilder nochmal angeschaut im Archiv, wie die Queen empfangen worden ist. War das auch ein Zeichen für die Briten? Wirklich auch? Also schwappte das auch so rüber?
Also die Staatsbesuche werden tatsächlich auch von britischer Seite interessiert verfolgt. Da hängt es natürlich davon ab, hat man da auch ein Interesse an dem jeweils besuchten Land und je nachdem wird das dann in der öffentlichen Wahrnehmung höher oder tiefer gehängt. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch 1965 in der britischen Presse sehr, sehr, sehr viel darüber berichtet wurde. Wahrscheinlich nicht ganz so viel wie in der deutschen.
Und ich habe noch mal ein bisschen tiefer gegraben. Und zwar 1939, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, war damals noch Prinzessin Elizabeth mit Vater George VI. In den USA, um auch noch mal dieses Thema Allianzen zu bestärken. Und es hieß, da gab es eine sogenannte Hotdog-Diplomacy. Also Roosevelt hat dann in sein Zuhause nach New York eingeladen und es gab die ersten Hotdogs für die Royals, um diese Beziehung zu festigen.
Ja, das stimmt. Es war auch so ein bisschen nicht allzu lange nach dieser Staatskrise, der britischen Staatskrise, wo der Bruder und Vorgänger von Elizabeths Vater Edward abdanken musste, weil er eine amerikanische Frau geheiratet hat, die zudem noch geschieden war. Damals ein absoluter Skandal und völlig untragbar. Könnte mir vorstellen, dass das auf amerikanischer Seite nicht ganz so freundlich bewertet wurde. Vielleicht hat man auch da noch eine gewisse Krisenbewältigung in diesem Staatsbesuch drin gehabt.
Und auch so Krisenbewältigung und auch, sage ich mal, so ein bisschen um die Wogen zu glätten. Das hat man ja auch bei König Charles gesehen, als er kurz nachdem Donald Trump gesagt hat, ja, Kanada wird jetzt der 51. Bundesstaat, dass er dann auch nach Kanada gefahren ist und hat zwar nicht gesagt, das wird nicht so sein, sondern hat es mit seinen Worten, es waren nicht wahrscheinlich waren natürlich nicht seine Worte, aber trotzdem so ausgedrückt, so nach dem Motto, das geht nicht. Und, ja. Und da merkt man ja auch, dass da so eine Softpower da auch wieder zum Einsatz kommt. Ne?
Ja, das ist tatsächlich eine Funktion, schön, dass Sie es ansprechen, wo die britische Regierung gar nicht so viel zu sagen hat. Denn da ist Charles ist auch der König von Kanada. Mhm. Er ist auch der König von Australien. Und er ist der König von noch etwa einem Dutzend anderer Länder. Mhm. Und das war natürlich erforderlich, dass der Souverän des kanadischen Staates, der Monarch, ein klares Zeichen setzt, dass Kanada ein souveräner Staat ist.
Herr Dendermann, ich würde noch gerne mal auf die Staatsbesuche eingehen, die die Queen gerade in Deutschland absolviert hat. Also wir hatten schon 1965 angesprochen, es folgten ja noch einige. Der letzte Staatsbesuch der Queen, also dass sie wohin gereist ist, war tatsächlich Deutschland 2015, ne?
Das ist richtig. Also sie war danach noch mal im November in Malta. Mhm. Ich weiß nicht, ob das als Staatsbesuch in derselben Protokollreihenfolge ist. Es kann sein, dass es ein Commonwealth-Treffen war. Mhm. Aber ja, man ahnte auf jeden Fall damals schon, dass es der letzte Staatsbesuch der Queen in Deutschland sein würde. Mhm. Man konnte natürlich noch nicht genau wissen, dass es der letzte überhaupt sein würde. Aber es war natürlich abzusehen, dass sie, je älter sie wird, je weiter sie über die 90 rübergeht, je weniger Staatsbesuche sie wird machen können.
Können Sie sich daran erinnern? Sie waren auch mit dabei, oder?
Ich war auch mit dabei, das stimmt. Ich erinnere mich recht gut. Ich war damals bei dem Empfang der Botschaft, wo wir dann den offiziellen Geburtstag der Queen gefeiert haben, der traditionell nie an ihrem richtigen Geburtstag ist.
Also das war dann im Juni. Dann. Ja. Und wie war das für Sie? Also Sie waren ja so part of the game, ne?
Das ist schon was Besonderes. Mhm. Ganz natürlich ist das was Besonderes. Mhm. Auch wenn man das alles beobachten kann, die ganzen anderen Menschen, die da mitkommen. Es war natürlich Prinz Philip war dabei als ihr Gatte, der immer zwei Schritte oder einen halben Schritt hinter ihr sein muss, protokollarisch. Es war der Bundespräsident, damals Joachim Gauck dabei. Es war im wunderschönen Garten der britischen Botschaft im Grunde. Grunewald. Es waren sehr viel Prominenz aus Politik anwesend, aus Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft. Das ist schon auch ein Spektakel und tatsächlich ist dann die Queen hat noch zusammen mit dem deutschen Präsidenten, mit Prinz Philipp, einen Rundgang durch den Garten gemacht. Mhm. Das hat alles natürlich schon eine schwere Symbolik und ist für diesen Staatsbesuch auch stellvertretend in dem Sinne, dass hier dokumentiert wird, es kommen die Leute zusammen.
Und dann gab es sogar noch einen Balkonmoment für Queen Elizabeth, und zwar in Frankfurt. Da stand sie ja auf dem Balkon vom Rathaus, dort, wo meistens die Fußballspieler, die deutsche Nationalmannschaft wieder empfangen wird, der Fußballer. Da stand die Queen und hat gewunken. Das war ein bisschen so wie in London Buckingham Palace. So
genau,
bisschen,
ne? Genau. Das ist das nahezu ein reguläres Ereignis, dass die königliche Familie, also meistens mehrere Mitglieder der königlichen Familie, auf dem Balkon stehen, kann man häufiger erleben, habe ich auch selber mal miterlebt.
Ja, schon öfter, ne? Bestimmt, oder?
Also ich erinnere mich an ein Ereignis, das war, muss 1995 gewesen sein, genau, das war der 50. Jahrestag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Victory in Europe Day.
Ja, ein besonderer Tag auch, ne? Der begangen wird in Großbritannien, ne?
Genau.
Und Ihre Einschätzung, man kann denn ein Monarch erreichen, dass der andere, sage ich jetzt mal, der andere Staatsmann auch mal so seine Meinung ändert. Nehmen wir mal das Beispiel Keir Starmer, dass vielleicht König Charles jetzt nicht beim offiziellen Treffen, sondern sagen wir mal hinter verschlossenen Türen dann einfach auch nochmal anders redet.
Das ist möglich. Das wäre jetzt nicht die klassische Aufgabe des britischen Monarchen, solche Gespräche zu führen mit dem Ziel, eine Meinungsänderung herbeizuführen. Das wäre eher etwas, was ein Politiker, Staatsoberhaupt wie Macron in Frankreich wohl auch gemacht hat bei Trumps ersten Staatsbesuch in Frankreich, wo er Trump so schwer beeindruckt haben muss mit der Militärparade und den vorbeifliegenden Flugzeugen, dass Trump selber eine solche Militärparade für sich in den USA haben wollte. Mhm. Wie lange das dann anhält, das ist wieder eine andere Sache. Im Moment sind Trump und Macron auch keine Freunde.
Ja, gut, ist eh angespannt, das Verhältnis zwischen USA und Europa.
Das kann man so sagen.
Ich würde jetzt sagen, Herr Dendermann, wir machen mal kurz eine Pause und machen eine Tea Time. Die habe ich ja immer in meinem Podcast. Und ich hatte Sie ja gefragt, ob Sie sich nicht auch ein Lieblingsgetränk mitbringen. Und Sie haben gesagt, das schaffe ich noch.
Das schaffe ich noch, so ist es. Ich habe mir einen Tee mitgebracht in der Thermoskanne. Ein
sehr gut.
First Flush Darjeeling.
Sehr gut. Ich habe, jetzt muss ich mal gerade hier rübergreifen. Warten Sie, Sie sind ja schneller als ich, Herr Dannemann.
Ja,
ich komme mich ja gar nicht so schnell
ich
nach.
Ich hatte das griffbereit.
Ich habe ein loser Tee ist das. Earl Grey Classic, der Lieblingstee der Queen. In der King Charles Coronation Tasse, als ich in London war und da ging es um die Berichterstattung der Krönung und da habe ich mir die gekauft. Die ist sehr schön. Die hat sehr viel Naturmuster drauf.
Ja, das passt.
Jetzt gehe ich mal kurz zum Wasserkocher. Einen Moment. Habe ich ja schon vorbereitet. Manchmal ist auch ein Kollege dabei, ein lieber Kollege Chrissy Kahn, den meine Podcast-Hörer und Hörer kennen. Normalerweise würde dann er immer die Gesprächspartner nochmal unterhalten, wenn ich das Wasser hole.
Ich bin fertig, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich in ein Tonstudio keinen Wasserkocher mitbringen sollte.
Ja, das kann sehr gut sein. Ich habe eine offizielle Genehmigung.
Toll.
Gott sei Dank. Sie haben wahrscheinlich auch schon viel Tee in Ihrem Leben getrunken, oder?
Das habe ich, ja.
Wo kommt denn eigentlich Ihre Liebe her, so für Großbritannien?
Ja.
Weil Sie sind ja in Essen geboren, habe ich gesehen.
Ich bin in der Tat in Essen geboren, aber in Baden aufgewachsen, in Karlsruhe.
Also ach was.
Frühester Kindheit nach Baden gekommen. Ich war im Schüleraustausch nicht in Großbritannien, sondern in den USA, aber seitdem spreche ich relativ gut Englisch. Ich habe mich dann als junger Wissenschaftler gerne mit englischem Recht beschäftigt, was ich für Rechtsvergleiche immer sehr spannend finde. Wir müssen uns mit denselben Themen beschäftigen, dieselben Probleme zu lösen, gehen aber historisch völlig unterschiedlich ran. Wieso kommen wir dann zu gleichen Ergebnissen oder wann kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen?
Ja.
Und dann war irgendwann mal ein Job ausgeschrieben in Großbritannien und ich habe mich darauf beworben und ihn bekommen.
Ah, schön. Und dann waren Sie in London?
Dann war ich zunächst in London an einem außeruniversitären Forschungsinstitut, das heißt das British Institute of International and Comparative Law, also British Institut für Völkerrecht und internationales Privatrecht. Und war da als Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 3 Jahre.
Ja, schön.
Und dann habe ich das gemacht, was man auf Englisch overstaying your welcome nennt. Also länger geblieben, als eigentlich vorgesehen war.
Oh, das ist schön. Das müssen wir aufschreiben.
Ja, schreiben Sie es auf. Overstaying your welcome.
Aha.
Oder overstaying my welcome. Dann war ich zunächst parallel an University College London ein Lecturer und die meiste Zeit aber an der Universität Oxford.
Ah ja.
Schließlich auch mit einer eigenen Stelle.
Und jetzt Berlin.
Jetzt Berlin.
Aber Sie fahren immer wieder noch hin, oder?
Ich bin immer wieder dort. Ich habe auch noch Forschungskontakte nach Oxford, bin relativ häufig dort und arbeite auch mit den Kollegen dort zusammen.
Schön. Dann sage ich mal, sagt man ja mit dem Tee nicht, ne? Aber wir sagen es hier mal Cheers.
Cheers.
Cheers nach Berlin, Herr Dannemann. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Podcast zu Gast zu sein.
Gerne. Zurück nach Mainz.
Und ich hoffe, Ihnen macht es Spaß in so einem Podcast.
Durchaus.
Also overstaying your welcome. Sie können ja noch ein bisschen länger bleiben. Es ist wie in meinem Podcast. Es ist immer so auch ein bisschen overstaying. Weil der immer ein bisschen länger wird, der Podcast. Aber wir dann einfach auch tiefer eintauchen können, was eigentlich auch immer ganz, ganz gut ist. Hören Sie viel Podcast?
Nicht sehr viel.
Echt?
Immer wieder mal. Ja,
aha.
Ich bin noch nicht ganz, meine Kinder mehr als ich, glaube ich.
Okay, also Sie wissen ja jetzt, welchen Podcast Sie abonnieren sollen.
Offensichtlich,
ne?
Ja.
Sie können jetzt auch gar nichts anderes sagen, ne?
Sie würden es rausschneiden, wenn ich was anderes sagen würde.
Nein, auf gar keinen Fall. Beim Podcast ist es ja so, da bleibt das meiste drin. Es sei denn, ich verspreche mich ganz grob oder mein Gesprächspartner, Gesprächspartnerin sagt, ah nee, das will ich nochmal neu sagen oder so. Aber im Großen und Ganzen bleibt das eigentlich, oder es hat mal ein paar Längen, aber im Großen und Ganzen bleibt er so.
Gut.
Können Sie auch mitleben, gell?
Kann ich bestens mitleben.
Auf jeden Fall, vielleicht ist es auch für Sie, wäre das für Sie auch ein Podcast, weil ich mache immer auch Teasings auf andere Podcasts bei uns in der ARD und ich habe da einen und zwar zum Thema Geschichte. Da gibt es einen Podcast, der heißt WDR Zeitzeichen. Da gibt es jeden Tag ein Stück Geschichte in 15 Minuten. Mal so schnell kann man sich weiterbilden. Und da guckt man auf Heldinnen und Schurken der Weltgeschichte, auf wegweisende Erfindungen, auf den Alltag der Menschen früher. Zum Beispiel gab es auch im Zeitzeichen eine Folge über den englischen König Ethelred, der 1016 gestorben ist.
Mhm.
Ja, kennen Sie den?
Ethelred the Unready, ja.
So, sehr gut. Und darüber gab es auch eine Folge. Also, wenn ihr euch interessiert für Geschichte, in 15 Minuten, mal ganz schnell gehört, gibt's in ARD Sounds und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Das ist immer interessant, was die Kollegen und Kolleginnen so machen.
Natürlich.
Ja. Also haben Sie jetzt schon mal 2 Tipps.
Genau.
Ja, Herr Dannemann. Ich würde auch gerne nochmal auf das Thema First Ladies gucken, weil nämlich die sind ja auch gar nicht so unwichtig. Zum Beispiel gerade als Donald Trump in Großbritannien war, war ja Melania Trump unter anderem mit Königin Camilla unterwegs, aber auch Prinzessin Catherine hatte einen Termin mit ihr bei den Pfadfindern. Und da entstehen ja auch nochmal ganz andere Bilder, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes, also Fotos, die man dann sieht und die auch nochmal was mitgeben sollen, ne, an Symbolik, oder?
Ja, also erstmal die Partner verdoppeln natürlich die Präsenz. Und die werden oft dann aufgeteilt während dieser Besuchstermine. Und der König macht die Runde auf der einen Seite und die Königin auf der anderen Seite. Mhm. Die übernehmen auch Funktionen. Die sind stark eingebunden in das gesamte diplomatische Protokoll. Und in Softpower bieten die natürlich auch was, das ist klar. Die First Ladies und die First Husbands. Bei Elizabeth war es ja der Husband. Und das wird natürlich dann auch für diese Besuche entsprechend genutzt.
Und diese Staatsbesuche, ich habe es ja angesprochen, also die Queen hat ja wahnsinnig viele gemacht. Also nicht nur, dass sie irgendwo hingefahren ist, sondern auch sie hat viel empfangen. Klar, in 70 Jahren Regentschaft. Mhm. Wie einfach oder schwer ist das immer, sich darauf einzustellen, auf den jeweiligen Gast und umgekehrt? Also diese Vorbereitungszeit, die ist ja unheimlich lang.
Ja, das hat ziemlich viel Vorlauf. Das liegt ja daran, dass erstmal informell geklärt werden muss. Gibt es eine Einladung? Wird sie angenommen? In Großbritannien werden die Staatsbesuche sogar im Gesetzgebungsprogramm der Regierung verkündet. The King's Speech, die Rede des Königs vor dem Parlament, zur Eröffnung der parlamentarischen Sitzungsperiode. Und das heißt also, es ist sehr viel Zeit auch von den Ministerien, die da beteiligt sein könnten, aber natürlich auch von den Protokollen der jeweiligen Staatsoberhäupter, also in Großbritannien des Königshauses, darauf einzugehen, was da genau an welcher Stelle passiert. Das ist schon ein bedeutender Teil der königlichen Arbeit, nicht jetzt, wenn sie es an Zeit messen, wahrscheinlich nicht der allergrößte, aber wegen der besonderen Bedeutung von Staatsbesuchen natürlich ein besonders wichtiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf Seite der Monarchen oder auch der sonstigen Staatsoberhäupter durchaus als anstrengend empfunden werden kann, aber halt doch als ein wichtiger Teil der Arbeit.
Gut, das ist ein straffer Terminkalender.
Ja, das ist bis auf die letzte Minute eigentlich durchgeplant und Verzögerungen gibt's, aber die sollten dann natürlich sich eng im Rahmen halten. Das wird voll durchgetaktet.
Ja, das stimmt. Ich war ja beim Staatsbesuch jetzt gerade, als Frank-Walter Steinmeier in Großbritannien war, war ich auch in Windsor. Und man kann eigentlich danach gehen, nach den Uhrzeiten. Da gibt es wirklich gar keine Verzögerung. Auch als ich in Berlin war 2023, das gibt es einfach nicht. Ne?
Ja.
Ich hätte sie ja beinahe wahrscheinlich, ich habe sie wahrscheinlich gesehen, habe sie aber gar nicht erkannt, weil ich stand nämlich genau an der Treppe Schloss Bellevue beim Staatsbankett.
Ach was.
Ja,
ja, aber sehen Sie mal. Es waren noch ein paar andere Leute da, glaube ich.
Das stimmt, ja. Aber mir ist es dann ehrlicherweise gar nicht aufgefallen, Smoking, Frack. Also das hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, ne?
Nein. Also es gibt Leute, die haben das mehr im Blick. Ich habe noch aus Oxforder Zeiten einen alten italienischen Freund und Kollegen. Mhm. Als ich ihn letztes Mal begegnet, sagte er, ich habe dich gesehen beim Staatsbankett. Der saß vor dem Fernsehen und hat das Defilieren verfolgt.
Ja.
Was ich normalerweise nicht machen würde.
Echt? Das ist total interessant.
Das ist total interessant. Mann. Ja, da wird ja eine Person nach der anderen angekündigt, sie schütteln vier Hände.
Genau, ja.
Und dann geht's weiter. Ja, gut, also bisher nicht mein Interesse, aber ich habe ja auch gehört, ich sollte mich jetzt mehr um Podcasts kümmern und wahrscheinlich weniger um Defilieren bei Staatsbanketten. Aber gut, es hat sein Publikum offensichtlich.
Ja, absolut. Weil man kann sehr gut so beobachten, wie die Menschen reagieren, gerade auf König Charles und auf Königin Camilla und so. Das ist interessant, wer dann zögert. Das gibt es auf YouTube, konnte man sich das angucken. Da gab es eine Live-Berichterstattung.
Okay.
Da hatte ich mir aber auch erst im Nachgang noch mal kurz so an, also ich habe nicht das Ganze mir angeguckt, muss ich zugeben, aber so Teile davon. Ich finde, da kann man einiges rauslesen.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich durchaus, ja.
Also so Staatsbesuche sind immer was Besonderes, wie ich finde. Und wir hatten ja bei uns in Mainz, 1978 war die Queen da, ne? Queen Elizabeth. Ja. Und da hatten wir ja damals den Bürgermeister Jockel Fuchs. Und der angeblich hat sich die Amtskette verfangen bei der Queen im Kleid. Ja. Und das war wohl ein unangenehmer Moment. Und er hätte wohl gesagt, let's go down in Nunna to the Druckerwerkstatt. Wir haben ja die die Druckerwerkstatt von Gutenberg. Ja. Und das wird immer rausgekramt, dieses Zitat, wenn es sich mal wieder jährt. Ne?
Ja, und das ist genauso authentisch wie das You Can Say You To Me von Helmut Kohl zu Margaret Thatcher, glaube ich.
Ja, genau. Genau. Ja, also es gibt auch kuriose Momente. Ich komme immer wieder darauf zurück, was so im Kopf von König Charles gerade vorgeht oder bei den anderen Royals, wenn sie auf Staatsgäste treffen. Ich sag mal, auf die sie jetzt, ich unterstelle es mal, jetzt nicht so die Lust haben. Also dass man immer noch diese Kontenance wahrt und wie sie ja sagen, die ein gutes Training drin haben, um auch einfach neutral zu bleiben. Ne?
Ja, ich denke, es gehört zum Beruf dazu. Es gehört ja auch zu einem Beruf von Ärzten und Ärztinnen dazu, Leute zu behandeln, auf die man keine Lust hat. Und genauso ist es auch in anderen Berufen, Lehrerinnen, Lehrer, dass man Menschen hat, mit denen man gut klarkommt und solche, mit denen man nicht gut klarkommt. Aber man hat natürlich hier bei den Staatsbesuchen, das ist ungeheuer formell, man hat also irgendwie immer das Protokoll da auf seiner Seite, wenn man irgendwie distanziert und reguliert erscheinen will.
Und man kann schon auch, sagen wir mal, Zeichen setzen, aber eher anders, ne? Als Monarch, ne?
Ja, ganz genau.
Ja. Also der Monarch hat dennoch, ja, hat schon auch Einfluss durch die Softpower, da auch Zeichen zu setzen. Aber dennoch, wir hatten es im Vorgespräch, Herr Dannemann, dass es auch eine staatsrechtliche Bedeutung haben kann, so ein Staatsbesuch, ne?
Genau. Das ist ja völkerrechtlich zu sehen als der Besuch eines Staatsoberhauptes bei einem anderen Staatsoberhaupt. Und die können völkerrechtlich verbindlich ihre Beziehungen untereinander regeln durch Vereinbarungen oder durch feste Zusagen. Das heißt also, so ein Staatsoberhaupt muss auch ein bisschen aufpassen, was er oder sie bei einem solchen Staatsbesuch sagt, genauso auch der Gastgeber. Das ist eben halt der Grund, warum dieser Staatsbesuch protokollarisch ganz oben hängt, weil hier der höchste Repräsentant eines Staates auf den höchsten Repräsentanten eines anderen Staates trifft.
Und dann sind natürlich auch dann diese Reden besonders wichtig, ne? Dass die so formuliert sind, dass man da nicht irgendwie ein Versprechen abgibt oder was abgibt, was man nicht einhält. Ne?
Ja, genau. Also diese Reden sollten nicht sagen, und ich sage an dieser Stelle verbindlich für Deutschland zu das oder für Großbritannien zu das, denn es könnte dann tatsächlich so sein. Je nachdem, worüber und wie da gesprochen wird.
Ja, ich meine, 2015, da war das ja so, dass das beim Staatsbankett es so war, dass nochmal diese Europäische Union da auch so im Vordergrund stand, ne, der Rede. Ne? Dass man eigentlich vielleicht schon wusste, wo hin die Reise geht. Ne?
Ja, also da kommen wir auch darauf zu sprechen, dass bei Staatsbesuchen die Aufmerksamkeit, die bei Monarchen sowieso immer recht hoch ist, nochmal zugespitzt wird und dann jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Mhm. So auch das, was Königin Elisabeth damals zu Europa gesagt hat, sodass eben halt das Referendum stand irgendwie schon am Horizont als eine Möglichkeit, dass ihr Bekenntnis zu Europa als solchem ausgelegt wurde von manchen als Parteinahme in einem Referendum, was von manchen begrüßen, von manchen wiederum abgelehnt wurde. Es wurde auch unabhängig von Staatsbesuchen ihre Garderobe ausgelegt als ein Bekenntnis für die Europäische Union. Einmal hat sie bei der Parlamentseröffnung hat sie einen blauen Hut getragen mit gelben Punkten drin. Das waren zwar nur 6 und nicht 12, aber es wurde als eine thematische Aufnahme der Europaflagge gewertet. Also man kann da ungeheuer viel reinlesen. Und dieses Reinlesen ist natürlich besonders intensiv wieder auf den offiziellsten Gelegenheiten wie den Staatsbesuchen. Ich habe mir das damals angeschaut, was Queen Elizabeth zu Europa gesagt hat. Ich muss sagen, es war eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit als ein klares Bekenntnis zum Verbleib von Großbritannien in der Europäischen Union, was sie sowieso nicht hätte abgeben sollen, können, dürfen, wollen, glaube ich, weil es nicht ihrer Position als Staatsoberhaupt entsprach, dazu eine öffentliche Meinung zu äußern.
Und welche Rede ist denn wichtiger? Die Rede dann vom Parlament oder sagen wir mal jetzt bei den USA vom Kongress oder die Rede beim Staatsbankett?
Also die Rede beim Staatsbankett ist fester Standteil. Sie haben keinen Staatsbesuch ohne Staatsbankett und Sie haben, denke ich, auch kein Staatsbankett ohne Rede. Die größere Öffentlichkeitswirksamkeit natürlich die Rede vom Parlament, die ist aber nicht selbstverständlich. Also Donald Trump hat ja in Großbritannien bei den Staatsbesuchen keine Rede vom Parlament gehalten.
Das da war doch Sitzungspause, zufällig.
Ja, zufällig war da Sitzungspause, ganz genau. Das war natürlich auch alles vorher vereinbart. Aber es macht den Staatsbesuch schon etwas bedeutender, wenn eine Rede vom Parlament dabei ist. Und ich denke, beim Staatsbesuch von König Charles 20, 23 wurde die Rede vor dem Parlament viel stärker aufgenommen und rezipiert als die beim Staatsbankett, die aber auch recht gut war.
Das stimmt. Auch mit Witz, ne?
Ja.
Da ging es ja auch um Dinner for One. Hat er irgendwie gesagt, sie lassen mich, glaube ich, nicht hier so wie Miss Sophie alleine sitzen, kann ohne sein. Gäste oder sein. Irgendwie so. Ja. Das war ganz witzig.
Es war witzig, weil die meisten Briten völlig unbekannt
voll,
ist, was
ne?
dieses Dinner for One Dinner ist. Kennt in Deutschland jeder, in Großbritannien fast
niemand. Ja, genau. Ich habe das dann auch einem Freund in Großbritannien geschickt, mal an Silvester. Der war völlig so, was guckt ihr da? Ich so, ja, seitdem ich Fernsehen gucken kann, ist das ein fester Bestandteil, ne?
Ja, also für Briten ist es auch ein ziemlich verstaubter Humor, ne? Das muss man schon sagen. In Deutschland kommt das so wahnsinnig gut an, weil das sprachlich und intellektuell extrem gut zu greifen ist.
Ja.
Also auch mit nicht fantastischen Englischkenntnissen kann man das verfolgen. Es bedient sämtliche Stereotypen, die man über Briten hat.
Mhm.
Und es hat eben halt diese Kultqualität erreicht.
Absolut. Sie gucken es doch auch, ne?
Ich habe es auch geguckt, aber nicht jedes Jahr.
Nicht?
Nein,
ach,
nicht jedes Jahr, nein.
Also ich finde, Silvester geht nicht ohne Dinner for One. Ich bin da wirklich ganz traditionell.
Da sehen Sie mal.
Und denke immer, wenn ich das nicht gucke, das ist nicht gut.
Dann kommt das neue Jahr nicht.
Ja, dann kommt es, genau. Und wie wird denn dann das neue Jahr, wenn ich das alte Jahr nicht mit Dinner for One abgeschlossen habe? Komisch, ne?
Same procedure as last
year. Ja, das war doch ein schönes, sagen wir mal, fast Schlusswort. Herr Dannemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und ja, ich sage jetzt Tschüss an euch da draußen. Und wenn diese Folge und überhaupt mein Podcast Annis Royale Welt euch gefällt, dann sagt es natürlich weiter. Ich sag mal jetzt, macht es gut und bleibt gesund. Und ich sage jetzt Tschüss und auch für Sie, Herr Dannemann, alles Gute und ganz liebe Grüße nach Berlin.
Grüße zurück aus Berlin.
Danke und tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.